SRF 3.
Jetzt braucht es kreative Lösungen. Die EU streicht Schweizer Hilfswerken die Beiträge und bringt diese in die Bedrulle. Lieber Jäger als Gejagter. Der Basler Logistikkonzern Panalpina will nichts wissen von einer Übernahme durch die Dänen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Und jetzt geht's zuerst hier um Zecken, die sich ausbreiten und mit ihren Bissen Hirnhautentzündungen auslösen können. Nina Gigax, das BAG weitet nun seine Impfempfehlungen aus.
Neu gelte die ganze Schweiz als Risikogebiet, mit Ausnahme der Kantone Tessin und Genf, sagt Patrick Mattis vom Bundesamt für Gesundheit.
Risikogebiet heisst, dass es in diesen Gebieten zu Übertragungen von Frühsommer-Meningoenzephalitis gekommen ist, dass also ein Risiko besteht, wenn Sie sich in diesen Gebieten aufhalten, dass wenn Sie einen Zeckenstich haben, dass Sie eben allenfalls erkranken könnten.
Der Bund empfiehlt deshalb, wer sich im Freien aufhält, insbesondere im Wald, sollte sich impfen. Im letzten Jahr sind laut BAG 377 FSME-Fälle gemeldet worden, so viele wie noch nie. Bricht die Krankheit aus, gibt es keine Behandlung dagegen.
So viel zu den Zecken, gleich mehr Infos aus der Nachrichtenredaktion, jetzt aber zuerst zu Panalpina. Panalpina ist eines der grossen im Geschäft mit dem Transport. Das Schweizer Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern in der Luft- und Seefracht und Panalpina wäre eigentlich eine schöne Braut, dachte sich der dänische DSV-Konzern, der vor allem im Straßentransport stark ist. Deshalb hat DSV Mitte Januar Panalpina eine unverbindliche Kaufofferte von rund 4 Milliarden Franken gemacht. Und heute nun winkt Panalpina dankend ab. Ivan, lieber Herr, 4 Milliarden scheint mir nicht allzu schlecht, aber offenbar genügt es der Hauptaktionärin von Panalpina nicht.
Nun, die Hauptaktionärin, die Ernst-Göhner-Stiftung, hofft entweder auf ein noch höheres Angebot oder sie traut Panalpina zu, allein erfolgreicher zu sein als unter dem Dach der dänischen DSV. Allein oder indem Panalpina selber Unternehmen schluckt und so wächst, denn eben die Basler sehen sich selber eher als Jäger und nicht als Gejagte.
Gibt es denn ein Problem in der Wahrnehmung? Sieht die Hauptaktionärin von Panalpina diese Stiftung die Sache falsch? Kann Panalpina längerfristig im Markt alleine gar nicht überleben?
Also bei Panalpina und der Ernst-Göhner-Stiftung heißt es, ja, der Turnaround sei aus eigener Kraft zu schaffen. Derzeit hinkt Panalpina der Konkurrenz aber noch hinterher. Das hängt mit der IT zusammen. Panalpina kämpft seit Jahren mit einer veralteten IT. Und kritische, aufmüpfige Aktionären scheinen nun die Geduld verloren zu haben mit der Panalpina-Führung und mit der alles dominierenden Ernst-Göhner-Stiftung. Diese Aktionäre kritisieren, dass die Stiftung ein Bremsklotz sei und eine erfolgreiche Entwicklung von Panalpina verhindere.
Also das heißt, diese Stiftung könnte vorgeworfen werden, eher an ihren eigenen Projekten, an kulturellen Projekten, wo sie investieren, zu denken, als an das Logistikbusiness von Panalpina.
Dieser Vorwurf steht tatsächlich im Raum. Die Stiftung interessiere sich mehr für die Dividenden von Panalpina, um ihre kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Projekte zu finanzieren. Klar ist, Panalpina zahlt gute Dividenden und die sind eine wichtige Einnahmequelle der Ernst-Göhner-Stiftung. Würde die dänische DSV nun Panalpina übernehmen, wäre die Dividendenpolitik wohl nicht mehr ganz so großzügig. Auch das spricht aus Sicht der Stiftung gegen diese Übernahme. Allerdings auch die Ernst-Göhner-Stiftung hat natürlich ein großes Interesse daran, dass Panalpina langfristig erfolgreich wirtschaftet.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Ivan Lieberherr von der SRF Wirtschaftsredaktion. Und nun wieder zu den Nachrichten. Nina Gigax.
Beim Sorgentelefon 143 der dargebotenen Hand sind im letzten Jahr 175.000 Gespräche geführt worden. Das sind gut 8% mehr als im Vorjahr. Vor allem Anrufer mittleren und höheren Alters hätten sich gemeldet, heißt es in einer Mitteilung. Rund ein Fünftel der Hilfesuchenden sei über 65-jährig gewesen, 2/3 waren Frauen. Bei den Gesprächsthemen dominierten psychische Leiden, die Bewältigung des Alltags, Beziehungsthemen und Einsamkeit. Im Machtkampf in Venezuela haben die Regierungen mehrerer EU-Staaten ihre Unterstützung bekannt gegeben für Juan Guaidó. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter, man anerkenne Guaidó als Übergangspräsidenten. Auch Deutschland anerkenne Guaidó, sagte eine Sprecherin der Regierung. Spanien, Großbritannien und weitere EU-Staaten stellten sich ebenfalls hinter Guaidó. Mehrere EU-Staaten hatten Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro mit einem Ultimatum aufgefordert, neue Präsidentenwahlen anzusetzen. Maduro ließ die gesetzte Frist jedoch verstreichen. Irak wehrt sich gegen die Absicht von US-Präsident Donald Trump, dass US-Soldaten von Irak aus das Nachbarland Iran ausspionieren könnten. Trump habe nicht um Genehmigung gebeten für solche Aktivitäten, sagte der irakische Präsident Barham Salih. Die US-Truppen seien in Irak, um Terroristen zu bekämpfen. US-Präsident Trump hatte gestern in einem Fernsehinterview die Idee eingebracht, einige hundert US-Soldaten aus Syrien nach Irak zu verlegen, um von dort, Zitat, den Iran zu beobachten. Er galt als Ausnahmeathlet. Nun ist der frühere finnische Skispringer Matti Nykänen tot. Er wurde 55 Jahre alt. Laut dem Chef des finnischen Skisprungverbands war Nykänen seit einiger Zeit krank. Der Verstorbene gewann 1984 bei Olympia in Sarajevo und 1988 in Calgary insgesamt 4-mal Gold und 1-mal Silber. 4-mal holte er den Gesamtweltcup und 2-mal gewann er die Vierschanzentournee. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 9.000 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu einem Franken 14,20 gehandelt, der Dollar zu 99,73 €. Das Wetter am Nachmittag und Morgen scheint vielerorts die Sonne. Im Flachland liegt stellenweise Nebel, in der Höhe ziehen einige Wolkenfelder vorüber. Die Temperatur erreicht im Norden 3 Grad, im Süden 10 Grad.
Mittag.
Der Brief aus Brüssel hat es in sich. Die EU hat 10 Schweizer Hilfswerken per Ende Jahr mitgeteilt, dass der Geldhahn für neue Projekte zugedreht werde. Die rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit sei nicht mehr genügend, was auch immer das heißt. Für die Schweizer Nichtregierungsorganisationen bedeutet das, jetzt fehlt jährlich ein zweistelliger Millionenbetrag. Die Hilfswerke, darunter Caritas, Solidarsuisse oder Terre des Hommes, müssen nun einen Plan B aus der Schublade zaubern. Max Ackermann.
Rund 1 Milliarde Euro liegt im sogenannten ECHO-Fonds, dem Topf, aus dem die EU humanitäre Hilfsprojekte finanziert. Bis zu 50 Millionen davon gehen jeweils an Schweizer Hilfswerke im Jahr. Seit einigen Monaten mehrten sich die Anzeichen, dass Brüssel diese Hilfe neu regelt. Der Beschluss, dass Schweizer Hilfswerke keinen Zugriff mehr haben auf diese Gelder, kam Ende Jahr dann aber doch völlig überraschend, sagt Marc Herkenrath. Er ist Direktor von Alliance Süd, der entwicklungspolitischen Arbeitsgemeinschaft von 6 grossen Schweizer Hilfswerken.
Die erste Reaktion war auf jeden Fall: Hoppla, das ist ein einschneidender Eingriff.
Und ein unverdienter.
Da werden humanitäre Entwicklungsorganisationen der Schweiz, die gute Arbeit leisten, bestraft für politische Ränkespiele.
Der Brexit nämlich habe alles ausgelöst, glaubt Marc Herkenrath. Viele internationale Hilfsorganisationen haben ihren Sitz in London. Die will die EU nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU nicht weiter unterstützen. Mit Folgen auch für das Nicht-EU-Land Schweiz.
Und da will die EU natürlich ein Zeichen setzen, dass sie auch Schweizer Organisationen, die nicht zur EU gehören, vom Mandatspool ausschließt.
Ganz ähnlich sieht das Manuel Bessler, Chef des Schweizerischen Corps für humanitäre Hilfe.
Hier sehen wir halt die Politik, nicht? Die hier die Rahmenbedingungen setzt. Und dem ist auch, und das ist etwas, dass wir ja auch in anderen Bereichen sehen, leider die humanitäre Hilfe unterworfen.
Manuel Bessler betont, dass der Staat Schweiz in dieser Angelegenheit nicht direkt Partei sei, sondern nur die EU auf der einen und die Hilfswerke auf der anderen Seite. Wenn man könne, werde man die Schweizer Hilfswerke in der schwierigen Situation aber unterstützen. Vielleicht sei noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auf zusätzliches Geld vom Bund aber könnten die Hilfswerke sicher nicht rechnen.
Unsere Budgets sind A gemacht, B verplant. Natürlich habe ich eine Reserve, um auf Notfälle zu reagieren. Aber eben Notfälle und nicht solche Budgetausfälle. In der Tat ist das in dem Sinn schlichtweg nicht möglich für die Schweiz hier, das zu kompensieren.
So realistisch sind auch die Hilfswerke. Man sei schon froh, wenn der Bund nicht auch noch die Gelder für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit streiche, sagt Marc Herkenrath von Allianz Süd.
Das wäre natürlich verheerend. Also ich glaube, man muss die Schweizer Organisation für die gute Arbeit, die sie leisten, dann eben auch würdigen und ihnen mit Programmbeiträgen ihre Programme unterstützen.
Anschauen müsste man aber die Verteilung der Hilfsgelder. Während Schweizer NGOs jetzt keine EU-Gelder mehr bekommen für humanitäre Hilfe, arbeitet der Bund weiterhin mit europäischen Hilfswerken zusammen. Dieses Ungleichgewicht müsste man etwas genauer anschauen, findet Marc Herkenrath, ohne allerdings in Protektionismus und Nationalismus zu verfallen. Die Hauptopfer der neuen EU-Politik seien ja nicht die Schweizer Hilfswerke, sondern die Menschen in armen Ländern, die bis jetzt von deren Projekten profitiert hatten.
Marc Sackermann hat berichtet.
Info 3 Mittag.
In Down Under stehen heute viele Leute Kopf. Nachdem ein Bericht über Verfehlungen des australischen Banken- und Versicherungssektors offengelegt wurde, ist die Empörung groß. 11 Monate lang hat eine Untersuchungskommission herumgeschnüffelt und kommt zum Schluss, der Sektor ist von Gier getrieben. Kunden wurden systematisch hinters Licht geführt, auch von Großbanken. Aus Sydney, Urs Welterlin.
Eine Bank, die Prämien für Leistungen erhebt, die dann nie erbracht werden. Finanzberater, die Unterschriften von Kunden fälschen. Hypotheken, die von Agenten verkauft wurden, obwohl klar ist, dass die Kunden nicht die Mittel haben, um ihre Schuld zurückzuzahlen. Versicherungsprodukte, die sich später als wertlos erweisen. Menschen, die ihre gesamte Altersvorsorge verloren haben, weil sie von einem Berater zum Kauf einer Anlage überredet worden waren, die sich kurze Zeit später als Flop erwies. Das sind einige wenige Beispiele aus dem Abschlussbericht der Kommission. Nach 11 Monaten dauernden Untersuchungen, öffentlich geführten Interviews mit Opfern und gelegentlich an Inquisition erinnernde Verhöre der Führungskräfte australischer Banken kam die Untersuchung zum Schluss. Der Finanzsektor müsse Vorschriften und Verhaltensregeln für den Verkauf von Finanzprodukten, Versicherungen und Hypotheken komplett überholen. Die Regierung will 76 Empfehlungen der Kommission prüfen, mit denen die Führung und Überwachung des Sektors verbessert werden sollen. Gleichzeitig leitete die Kommission 24 australische Großbanken und Versicherungen wegen möglicher Verfehlungen oder krimineller Taten an die Finanzaufsichtsbehörden weiter zur Untersuchung. Gier und Gewinnsucht seien über Jahre die Treiber der Industrie gewesen, so das Fazit von Kommissionsleiter Kenneth Haynes, einem ehemaligen Oberrichter. Wesentliche Bereiche der Finanzwirtschaft funktionierten auf Basis von Kommissionen und Gratifikationen. Je mehr ein Berater verkaufe, wenn möglich die hauseigenen Produkte, auch wenn sie schlechter sind oder gar nutzlos, desto höher seine Kommission. Doch gerade die Aufsichtsbehörden ernteten auch heftige Kritik. Sie sollen jetzt selbst beaufsichtigt werden durch eine neue Behörde. Denn die Wächter über die Finanzindustrie hätten schlicht ihre Arbeit nicht gemacht und nur allzu oft beide Augen zugedrückt.
Das war Info 3 auf SRF 3, SRF 4 News und Virus. Im Studio heute Daniela Püntner und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.